SWR 2 Tandem.
Hallo, guten Abend. Ich bin Viktoria Merkulova. Heute bei mir zu Gast ist Tanzregisseurin, Choreografin Helena Waldmann, aktuell in Berlin. Ihre Inszenierungen werden international aufgeführt, von Portugal bis nach Indien oder Afghanistan. Und Helena Waldmann widmet sich in ihren Stücken komplexen gesellschaftlichen Themen und deutet auf Missstände hin. Frau Waldmann, willkommen bei SWR 2 Tandem.
Guten Abend, Frau Merkulova.
Sie bezeichnen sich ja als Tanzglobetrotterin. Was verstehen Sie darunter?
Dass ich mit meinen Stücken, die ich inszeniere, ich in der Welt inszeniere, also das heißt, ich inszeniere in Afghanistan oder in Bangladesch oder im Iran zum Beispiel, aber auch in Deutschland, in Berlin oder auch in anderen Städten. Und durch die Vermittlung meiner Agentur wird es dann weltweit verkauft sozusagen. Das bedeutet, je nachdem, wer für ein jeweiliges Stück Interesse hat, kann das dann kaufen und ich gehe dann mit meinen Tänzerinnen und meinen Technikern durch die Welt, kann man sagen, wir reisen durch die Welt und zeigen unsere Stücke überall, wo wir auf Interesse stoßen.
Also das heißt, Sie haben sich auch so ein Ziel gesetzt, dass Sie in Ihrer Kunst, in Ihrer Profession um die Welt reisen und da auch Neues entdecken.
Genau, das war eigentlich schon ein Wunsch. Als ich angewandte Theaterwissenschaft studiert habe, das war 1982 im ersten Jahrgang, da wurde dieser Studiengang eröffnet in Gießen. Und ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich Inszenieren sehr interessant finde, aber vielleicht nicht nur in meinem eigenen Umfeld, also meiner Stadt, in der ich wohne, oder auch in dem Land, in dem ich wohne, sondern es hat sehr schnell angefangen, dass ich mich sozusagen über die Grenzen hinweg interessiert habe, wie die Leute dort denken, was sie berührt, was sie stört, was für eine Kultur sie haben, wie wir uns begegnen können, teilweise auch wenn wir nicht miteinander sprechen können oder welche Sprachen, das ist im Tanz dann oft ein bisschen leichter auch, weil es eben über körperliche Sprachen geht, wie wir uns begegnen können. Und wie eben Austausch stattfinden kann. Und das hat dann sehr, sehr gut geklappt, weil ich im Laufe der Zeit immer mehr vom Sprechtheater weggegangen bin, was ich am Anfang gemacht habe. Also es hatten immer nicht dramatische Texte eine Rolle gespielt, also keine Dramen, sondern eher Geschichten. Und die sind dann im Laufe der Zeit auch immer mehr weggefallen, so dass es auch immer weniger Barrieren gab, wirklich durch die Welt zu ziehen und diese Stücke dort zu zeigen, weil es eben die Sprachbarriere nicht mehr gab. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, in vielen dieser Länder mit den Tänzerinnen und Tänzern zu arbeiten, also Workshops erstmal zu geben, zum Beispiel nach einem Gastspiel, dann auch länger da zu bleiben und dann noch eine Woche oder zwei Wochen mit den Leuten, die Interesse hatten, zu arbeiten und eben zu gucken, wie man innerhalb solcher Workshops möglichst viel voneinander erfährt. Und das hat in vielen Fällen dann auch dazu geführt, dass entweder Stücke daraus entstanden sind oder für ein anderes Stück, Burka Bondage, das habe ich tatsächlich in Berlin inszeniert, ist eine afghanische Regisseurin und Choreografin auch nach Berlin gekommen für 2 Monate. Ich habe sie eingeladen und wir haben das Stück hier gemeinsam inszeniert.
Sie sind erst vor kurzem zurückgekehrt von einem Rechercheaufenthalt in Usbekistan und es ging um Laski. Das ist ein Tanz. Welcher Tanz ist das?
Laski ist ein usbekischer Tanz, der aus einer ganz bestimmten Gegend in Usbekistan kommt. Die heißt Chorasim. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Liebe Usbeken, bitte verzeiht mir, wenn es nicht ganz stimmt. Und das Interessante an diesem Tanz ist, dass es wirklich sehr alt ist, ein antiker Tanz. Der ist mindestens 2500 Jahre alt. Wahnsinn. Und das Irre ist, der hat überlebt. Also das heißt, der wird heutzutage noch sehr, sehr munter getanzt in Usbekistan. Hauptsächlich auf Hochzeiten oder bei Nowruz, also dem Neujahrsfest, aber auch auf Straßen, auf Festen zum Beispiel oder so. Oder teilweise, ich habe es gesehen, jetzt als ich da war, eben auch in Restaurants, wenn die Leute gegessen haben und dann Musik läuft, stehen sie auf und fangen einfach an zu tanzen. Und das ist dann auch oft Laski, also nicht immer, aber auch oft Laski.
Wie sieht das denn genau aus konkret? Was passiert dabei bei diesem Tanz?
Die Tänze fangen eigentlich immer so an, also zumindest der von den Frauen getanzt wird, dass die Person gerade steht und eine Hand erhoben ist, wie als würde sie zur Sonne hingehalten sein, dass die Sonne sozusagen die Handinnenfläche wärmen kann und der Blick geht auf die Handoberfläche. Und dann fangen erst die Fingerspitzen an zu zittern, dann fangen langsam die Finger an zu zittern, dann die ganze Hand, dann der Arm, dann langsam aber sicher der Oberkörper und immer mehr, bis der ganze Körper wirklich ins Zittern gerät, also sozusagen wie auftaut. Und das steigert sich dann auch immer weiter und man sagt, dass dieser Tanz so etwas wie eine Natural Ecstasy erzeugen kann, also sozusagen eine natürliche Ekstase, zu einer natürlichen Ekstase führen kann. Und das ist natürlich auch sehr viel mit Freude verbunden, mit Freude. Und sie sagen auch immer, das hat auch sehr viel mit Liebe zu tun. Aber ich denke, diese Liebe ist wahrscheinlich eher die Liebe zur Sonne und zur Wärme, die überhaupt dazu führt, dass ein Leben, was fast am Sterben war, wieder zum Leben erweckt wird. Und das finde ich das Schöne an diesem Tanz, hat eigentlich immer was damit zu tun, dass immer wieder etwas beginnt und wieder endet und beginnt und wieder endet. Und
ich kann mir vorstellen, als Zuschauerin oder Betrachterin ist es wahrscheinlich auch sehr spannend, das zu beobachten, weil wahrscheinlich diese Energie übertragen wird, oder?
Genau, es ist genau so. Das wird eine wahnsinnige Lebensenergie übertragen. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich mich für diesen Tanz angefangen habe zu interessieren. Weil ich saß irgendwann bei einem dieser vielen Lockdowns in Berlin und konnte ja nicht in der Welt herumreisen und bin sozusagen virtuell gereist und habe diesen Tanz im Internet gefunden. Und vielleicht war es auch leichter, ihn zu finden, weil der 2019 immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO geworden ist. Mhm. Und somit steht er natürlich ein bisschen im Vordergrund auf der Liste, wenn man so rumchattet. Und dann habe ich ihn gesehen, habe den dann aber auch verglichen mit anderen usbekischen Tänzen und habe gedacht, das ist verrückt, der ist viel, viel lebendiger als viele andere Tänze, die ich aus Usbekistan, also Volkstänze, die ich da gesehen habe, und habe dann irgendwann auch verstanden, warum das so ist, weil das eben Nomaden sind, die das früher getanzt haben. Auch lustig, einfach auch sehr frech auf eine bestimmte Art und Weise.
Und die Kostüme sind ja auch interessant.
Aber das muss man sagen, das sind die Kostüme von heute. Dazu würde ich gleich gerne noch mal was sagen. Aber das Tolle zum Beispiel ist, dass die halt mit so ganz einfachen Sachen arbeiten. Also wie zum Beispiel die Mundtrommel oder Steinkastagnetten. Sie benutzen zwei Steine, einen runden und einen flachen Stein, und die schlagen sie so aufeinander, wie die Spanier die Kastagnetten schlagen, also aufeinander klopfen. Und dadurch können sie wahnsinnig tolle Rhythmen entstehen lassen. Oder dieses Zusammenklacken von zwei Fingern, das kenne ich aus dem Iran und aus Afghanistan. Das ist tatsächlich einfach wie auch ein Musikinstrument, also unglaublich simpel und einfach. Oder auch so lustige Sachen, dass sie dann ihre Backen ganz doll aufblähen und dann auf die Art und Weise Tiere nachahmen, die sie wohl in der Wüste oder in der Steppe gesehen haben tagsüber. Also das ist eigentlich das Tolle an diesem Tanz, das geht wirklich darum, Naturphänomene darzustellen. Und das ist natürlich die Sonne, das ist der Himmel, das ist der Regen, das ist der Sand oder die Steppe, das sind auch die Tiere, die da in der Steppe sind. Und es ist eigentlich extrem einfach, aber gleichzeitig auch eben sehr naturverbunden. Und das ist etwas, was mich heutzutage natürlich so interessiert, wo man so viel über Zerstörung der Welt nachdenkt und Klimawandel und Aussterben von Tieren und so weiter, ist das eine sehr, sehr tolle Art zu gucken, was haben die ja früher gemacht und auf welche Art haben sie es gemacht. Und weil Sie gerade jetzt über die Kostüme gesprochen haben, das ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Heutzutage sind das sehr aufgemotzte Kostüme. Also das glittert alles und ein Federhütchen hier und Pailletten auf der Brust und
bunt.
Irgendwie wahnsinnig geschmückt und bunt. Aber das ist, natürlich kann man sich vorstellen, das ist natürlich alles im Laufe der Jahre erst passiert. In der Steppe, wo der Tanz entstanden ist, kann das ja gar nicht so gewesen sein. Und das ist für mich auch eine Enttäuschung gewesen, ehrlich gesagt, als ich dann nach Usbekistan gekommen bin und gesehen habe, wie mit diesem Tanz heutzutage umgegangen wird, wenn er nicht einfach von den Leuten getanzt wird, wie sie eben das so machen auf der Straße oder so, dann ist das halt sehr, sehr verakademisiert worden. Und das ist eben durch die Russen passiert.
Was bedeutet das?
Das heißt, die haben sich diesen Tanz angeeignet. Mhm. Also das haben ja nicht nur die Russen, haben sich Kultursachen angeeignet. Das ist ja überall auf der Welt leider Gottes passiert. Aber das bedeutet, dass man einen Tanz, der ein Volkstanz ist und der in die Natur gehört, auf die Straße gehört, eben nicht auf Bühnen gehört, angeeignet im Sinne von, sie haben ihn bühnenfähig gemacht.
Was passiert denn jetzt genau in Ihrem Schaffen mit diesem Tanz? Möchten Sie damit was machen?
Ja, ich bin dabei, aber ich kann Ihnen sagen, momentan ist nicht die Zeit dazu, konkrete Pläne zu schmieden, weil es sowieso alles nicht geht. Mhm. Wenn man dauernd nicht reisen kann, weil man das, was man vorhat, nicht machen kann und weil die Theater derzeit so voll sind mit Stücken, die sozusagen wie auf einer Warteliste stehen, die abgespielt werden müssen, sodass ich mir gedacht habe, ich werde nicht zu denjenigen gehören, die jetzt dazu beitragen, auf Teufel komm raus schon wieder neue Stücke zu inszenieren, sondern bei mir handelt es sich momentan um eine Forschung. Und ich versuche herauszufinden, wie man Lasky übersetzen kann. Was ist zum Beispiel ein Tanz, der sich mit Natural Ecstasy beschäftigt? Wie kann man das in Verbindung bringen mit zum Beispiel Techno-Tänzen, wie sie vielleicht sogar nächstes Jahr auch als kulturelles, immaterielles Kulturerbe zumindest auf dem Plan stehen. Und das wäre ja ziemlich interessant zu gucken, ob man zwei solche verschiedenen Tänze, die eigentlich erstmal so gar nichts miteinander zu tun haben, aber doch, wenn man genauer hinguckt, ja doch eventuell was miteinander zu tun haben. Also wie
also
kann man das Ganze
Forschungsarbeit
in heute bringen?
Sie haben angewandte Theaterwissenschaft an der Uni Gießen studiert, haben als freischaffende Tanzregisseurin begonnen. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf den Ursprung zurück. Was hat Sie genau schon immer am Tanz gereizt, wenn Sie so ganz wirklich weit weg zurückblicken in Ihre Kindheit oder Jugend?
Das hat nichts mit meiner Jugend zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich festgestellt habe, dass Tanz in den 80er Jahren, als ich studiert habe und dann als ich angefangen habe zu inszenieren, das wesentlich offenere Medium war, das Genre. So. Zu der Zeit war Sprechtheater noch sehr stark auf Dramen orientiert und der Schauspieler im Mittelpunkt, der das Drama sozusagen verkörpert, interpretiert. Und mich hat das nach diesem Studium nicht befriedigt, weil die angewandte Theaterwissenschaft ging damals und immer sehr, sehr stark in die Zukunft und hat wenig mit der Vergangenheit zu tun gehabt. Und das war ganz klar für mich, dass wenn ich mein Studium gar nicht verraten will und mich auch nicht, dann kann ich eigentlich gar nicht mit dem Drama, Theater weiterarbeiten, dann muss ich zum Tanz gehen, weil da war es immer so, dass die gesagt haben, jedes andere Genre interessiert uns, die Musik spielt eine eigene Rolle, das Video, damals kamen die neuen Medien auf, das Video, die Architektur des Raumes spielt mit, Musik ist nicht nur eine Umbau-Pausenfüller-Musik, sondern Musik hat einen eigenen Erzählcharakter und natürlich der Körper, den man auch von der Stimme trennen kann. Also ich hatte wahnsinnig viele Elemente, mit denen ich spielen konnte und die Tänzer haben damals immer bei jeglichen abgefahrenen Ideen gesagt, warum nicht? Mhm. Wohingegen damals Tänzer, warum nicht? Und die Schauspieler waren sehr oft dabei, permanent zu fragen, warum? 100 Jahre Diskussionen. Und mich hat es gelangweilt, um ehrlich zu sein. Und das hat mich zum Tanz gebracht. Also ich bin wirklich Autodidaktin. Habe selber nie als Tänzerin gearbeitet. Und ich habe auch nicht Choreografie in dem Sinne gelernt. Aber das ist trotzdem absolut möglich, weil wenn man mit guten Tänzerinnen arbeitet, dann funktioniert das sehr, sehr gut, weil man das ja sprechen kann, was man sucht. Und zu der Suche gehören immer auch die Tänzerinnen dazu. Das ist völlig klar. Ich bin keine Choreografin, die den Tänzerinnen Schritte gibt, wissen Sie, sondern ich arbeite über Improvisationen und dafür muss ich nicht tanzen können.
Mhm. Können Sie sich an Ihr erstes Stück erinnern, das Sie inszeniert haben?
Na klar, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Das hieß Die Krankheit Tod und basierte auf einem Text, nicht dramatischen Text von Marguerite Duras. Und das Verrückte ist, die Geschichte ist ganz einfach zu sagen, ein Mann kauft eine Frau oder mietet eine Frau für 6 Tage und Nächte, um mit ihr den Versuch der Liebe zu wagen, was auch immer das heißen mag. Mhm. Und das spielt an sich in einem Bett, in einem Hotel. Und ich habe damals es so gemacht, dass ich das Publikum hingelegt habe auf den Boden, also auf Matten, und über diese Matten eine halbtransparente Folie gespannt habe. Und in dieser Folie waren verschiedene Materialien, verschieden gefärbte Gelatinen, blau, rot, Makulaturpapier, Erde, Späne. Und durch dieses Material hindurch, liegend fast, hat sich eine Tänzerin bewegt, getanzt. Und Das war ein extrem eindringliches Stück. Also dazu wurde der Text auch gesprochen, auch aufgenommen, allerdings bearbeitet. Und das Stück wurde so erfolgreich, dass es gleich sofort angefangen hat, international zu touren. Hat auch sehr lange gespielt, ehrlich gesagt. Und das war wirklich sehr, sehr toll für mich, weil das erste Stück mit einer Tänzerin gleich so einen internationalen Erfolg hatte. Und das halt auch ein Stück ist, was, zum, würde ich schon sagen, zu meinen Highlights gehört.
War das auch für das Publikum überraschend, da so ein Experiment zu sehen?
Ja, ich denke auf jeden Fall ja. Also das Stück war immer, da haben natürlich auch nicht viele Leute reingepasst, weil ja diese Folie war ungefähr maximal 10 Meter lang und die Leute haben mit den Köpfen sozusagen wie aneinander, oben aneinander, also in der Reihe gelegen, aber die Köpfe von den Leuten aneinander, so waren das vielleicht 30 Leute, die da drin lagen pro Vorstellung. Wir haben das auch oft zweimal am Abend gespielt, gerade wenn wir bei Festivals eingeladen waren, das waren wir oft, dass sich das überhaupt irgendwie lohnt, aber dieses Intime war natürlich auch ganz extrem wichtig und ich kann mich erinnern, dass manche Leute da drin lagen und die haben das ganz extrem schweres Atmen oder weil das natürlich auch viel mit sexuellen Dingen zu tun hatte. Also dieser Mann, der nicht nur betrachtet, was das Publikum dann natürlich auch der Mann war und betrachtet hat, was man da oben so vor sich sieht. Und diese Tänzerin hat halt auch einen sehr weiblichen Körper gehabt. Also schon das war eine Herausforderung, würde ich mal sagen. Und das war teilweise toll, weil manche lagen ja am Anfang und haben dann so die Tänzerin gleich direkt am Anfang direkt über sich gehabt. Also Sie müssen sich vorstellen, das war ganz, wenn man sich aufgesetzt hätte, also auf den Po gesetzt hätte, die haben ja gelegen, auf den Po gesetzt hätte und den Arm ausgestreckt hätte, dann hätte man sie anfassen können. So nah war es.
Und 2014 zum Beispiel gab es auch ein sehr, ich sag mal, ja, bewegendes Stück, Made in Bangladesh heißt es. Dieses Made in Bangladesh, das lesen wir ja oft auf Etiketten in unserer Kleidung. Der Titel sagt an, es geht um die Kleidungsindustrie, billige Klamotten. Und dafür waren sie auch mehrmals in Indien und machten sich auch ein Bild vor Ort in Fabriken, wie es dort den Menschen geht und wie die Arbeitsbedingungen sind. Was haben Sie da erlebt? Nehmen Sie uns kurz mit.
Ich war tatsächlich oft in Indien, da habe ich aber ganz viele Stücke von mir gespielt, also auf Gastspiel. Und die Tatsache, dass ich nach Bangladesch gekommen bin, war so, dass eines der letzten Gastspiele tatsächlich in Indien, in Delhi aufgehört hat und ich dann privat nach Bangladesch gereist bin. Und dort bin ich auch mehr oder weniger per Zufall auf die Nähfabriken gestoßen, bei einer privaten Reise durch den Bus und habe das gesehen und da habe gefragt, was ist denn in diesen seltsamen Gebäuden drin? Und da sagte mir einer im Bus, das sind Nähfabriken. Und dann wurde mein Interesse sehr groß, weil ich dachte, oje, wenn das von außen schon so schlimm aussieht, wie ist es dann wohl innen? Aber ich habe mir gar nichts weiter gedacht und war dann auch wieder in Deutschland und dann traf ich in Deutschland eine Person, das war so eine Goethe-Delegation und da werden oft Künstlerinnen aus Berlin dann dazugeladen, dass man so erzählt, was man so tut. Und da saß zufällig eine Person neben mir, die aus Dhaka, aus Bangladesch kommt und die war sehr, sehr verwundert, dass ich mal schon überhaupt mal in Dhaka war und habe ihr dann erzählt, und dass ich eigentlich dachte, das wäre ein interessantes Thema für ein Tanzstück, diese Ausbeutung der Vernäherinnen oder Textilarbeiterinnen in Bangladesch. Und die war hin und weg und dachte, das ist totaler Wahnsinn. Bitte, bitte komm wieder. Das ist ein Thema, was wir sowieso auch gerne selber machen wollten, weil sie hat eine Tanzorganisation um sich herum. Und so bin ich ja wieder nach Dhaka gekommen und habe angefangen zu forschen. Und sie hat mir sehr geholfen. Auch das Goethe-Institut in Dhaka war dabei. Ich habe sehr viele Fabrikbesitzerinnen kennengelernt. Also tatsächlich eine war wirklich eine Frau, der Rest Männer. Und habe mit Näherinnen gesprochen, wo man auch sagen muss, da sind fast alles Frauen, aber auch ein paar Männer. Und habe dann einen Cast zusammengestellt. Und dann haben wir das Stück erarbeitet und so in verschiedenen Etappen. Und dann habe ich es immer so gemacht, dass ich immer One-to-One Interviews habe machen lassen. Also dass eine Tänzerin, eine Näherin hatte und dann haben die so 3 Stunden oder 2 Stunden, je nachdem, Zeit gehabt und konnten sich austauschen über das Leben als Näherin und über das Leben als Tänzerin, dass die so ein bisschen was voneinander wussten.
Wie schafft man es, das alles auf den Punkt zu bringen in einem Tanz?
Ja, das hat mit dem, ich glaube, der Kathak, den es da gibt, war meine Rettung. Weil Kathak arbeitet sehr, sehr stark mit Druck. Und zwar, dass die Füße, der Tänzerinnen, die stampfen richtig, gehen Rhythmen in den Boden. Und das ist, hört sich super toll an, aber das hat wirklich was mit klack, 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 so zu tun. Und dieses in den Boden hämmern hat so viel damit zu tun, wie dieser Druck und dieser Sound in diesen Nähfabriken, wie sich das anhört, wie man spürt, was da insgesamt für ein Druck drin ist. Und insofern war das gar nicht so schwer. Man musste diesen Katak nur entschlacken, also zum Beispiel diese ganzen ziselierten Bewegungen der Arme wegnehmen, alle Dekorationen wegnehmen und diesen Tanz so brutal machen, wie er dann ist, wenn man ihn entschlackt. Und dann kann der wirklich brutal sein. Und wenn dann viele nebeneinander stehen, so wie diese in den Nähfabriken, diese vielen Nähmaschinen, die alle fein säuberlich nebeneinander aufgereiht sind und fein säuberlich hintereinander aufgestellt sind, sodass die Kontrolle besser ist. Und das sind vielleicht die Stichworte. Ich habe genau das, was ich gesehen habe in den Fabriken, also eben Kontrolle, Format, wie angeordnet worden ist und so weiter. Das habe ich eigentlich mit den 11 Tänzerinnen sehr gut auf der Bühne darstellen können. Und was uns natürlich geholfen hat, ist das Video. Anna Saub hat großartiges Video gemacht. Da konnte man an Zahlen zum Beispiel ablesen, da war auf dem Hintergrund gezeigt, wie viel Produkte jemand in wie viel in einer Stunde herstellt. Und das ist tatsächlich in den Fabriken so. Eigentlich haben wir sehr viel von dem, was in den Fabriken stattgefunden hat, übersetzt aufs Tänzerische.
Ja, das zum Stück Made in Bangladesch. Sie haben noch viel mehr weitere Projekte in den letzten Jahren gemacht zum Thema moderne Arbeitswelt, Asylpolitik, Menschenrechte, Benachteiligung von Frauen. Da fragt man sich, wie politisch kann oder darf Tanz überhaupt sein?
Oh, er darf sehr politisch sein, soll bitte sehr politisch sein und soll immer politischer werden. Das wäre ein großes, großes Anliegen, was ich habe. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass der Tanz sich momentan in sich selbst verkrümelt. Ich sehe so viel Me, Myself, I momentan auf den Bühnen, dass ich denke, es wird höchste Zeit,
also
dass wir die Grenzen, die, sehr viel, sehr, sehr viel. Und das ist in so einer Zeit wie jetzt, fand ich fast gefährlich, weil wenn man so sieht, der Nationalismus, der hier aufkreuzt und wie sehr die Grenzen geschlossen werden, fing an mit den Flüchtlingsströmen und jetzt tut Corona noch seins dazu. Also es wird auf einmal immer wieder enger und ich habe das Gefühl, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir auf der Bühne, wenn wir die Bühne nutzen, auch politisch sind und uns gegen auflehnen oder zumindest bewusst machen, wo Dinge wirklich seltsam sind, wo etwas schief läuft, wo wir irgendwie hinweisen sollten, dass man Dinge betrachtet, aber vielleicht auch so betrachtet, dass es nicht immer nur aus seiner eigenen Perspektive ist, sondern dass sich auch ruhig zumutet, Dinge aus anderen Perspektiven zu betrachten, weil das finde ich oft das Problem, dass wir immer nur aus unserer westlichen Perspektive gucken und oder auch aus gemütlichen Perspektiven gucken,
die Bequemlichkeit
nicht so sehr wehtun natürlich, genau. Und dass sich von der anderen Seite ruhig auch mal anzugucken und auch Verhaltensweisen und Denkmuster zu überdenken und bitte gerne auch zu verändern.
Frau Waldmann, Sie beschäftigen sich in Ihren Stücken mit Gleichberechtigung, Diversität und so weiter, haben wir gerade schon alles besprochen. Wie divers sind Tanzagenturen oder das Theater in Deutschland eigentlich?
Ja, divers. Das ist eine gute Frage. Das ist, da tut sich momentan ja doch sehr viel, würde ich sagen. Also wer fühlt sich für wen verantwortlich? Das ist teilweise fast ein bisschen auch wieder so Schubladendenken. Es gibt bestimmte Orte, die konzentrieren sich ganz stark auf, wir sind für diejenigen da, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind und jetzt hier Theater machen wollen. Wieder andere sind hauptsächlich auf der Queerschiene. Es fächert sich sozusagen auf. Ich finde das teilweise schade, dass auch da wieder so Schubladenähnliches stattfindet, anstatt dass man sagt, es geht nach Inhalten oder nach dem, wie sehr man sich für zum Beispiel jetzt diese oder jenen Künstler interessiert, fände ich schöner im Zusammenhang mit Diversität, weil ich glaube, immer dann, wenn man sagt, die Italiener gehören zu den Italienern und die Usbeken gehören zu den Usbeken, dann macht man was falsch. Also ich bin für wunderbare Vermischung aller Kulturen und aller Denkweisen und aller Geschlechter und aller Artenweisen, wie man tanzt und sich ausdrückt. Also ich finde es auch schade, dass man sagt, im Ballett, in der Oper, dann ist eben, oder im Ballett ist normalerweise nur Ballett zu sehen. Also ich finde diese Durchmischung und Durchdringung und auch das Lernen voneinander so wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, da passiert momentan sehr viel, aber zu scheuklappig.
Ich frage mich gerade, wenn ich mir so Ihre Projekte anschaue, wenn ich Ihnen so zuhöre und Ihren Ehrgeiz spüre, immer neue Impulse zu finden im Tanz und durch Ihre Reisen, da frage ich mich, wie bewahren Sie einen klaren Kopf und auch Ruhe in diesem Job? Oder möchten Sie das überhaupt bewahren?
Also einerseits bewahre ich das, glaube ich, deswegen, weil ich mich nicht so verrückt machen lasse, dass ich dauernd produzieren muss. Ich habe das mal nachgerechnet. Das sind jetzt fast 30 Jahre, aber ich habe auch fast nur ein paar 30 Produktionen gemacht. Ich lasse mir da einfach Zeit, weil zum Beispiel so ein Stück haben wir eben gesprochen über Bangladesch oder ich habe auch im Iran inszeniert. Das braucht ganz viel Zeit, wenn man die Leute da nicht überrennen will. Und ich will nie jemanden überrennen, sondern ich möchte gerne mit den Leuten zusammenarbeiten. Und die Ruhe behält man dadurch, dass man sich für die Menschen interessiert, mit denen man arbeitet. Und ja, und dafür muss man sich Zeit lassen, weil ich kann nicht irgendwo hinkommen und sagen, du hast jetzt Vertrauen zu mir. Und Vertrauen geht nur, indem man sich das Vertrauen auch erarbeitet auf eine Art. Also indem, dass man da ist, zuhört, Dinge zulässt, wo man sagt, das würde ich jetzt vielleicht für die Bühne gar nicht so interessant finden. Und dann merke ich auch immer, das finde ich auf einmal doch total interessant. Also mich selber auch von den Dingen zu entfernen, wo ich normalerweise dachte, wo ich hin will. Und übrigens ist es auch so, dass ich eigentlich die Ruhe eher von den Menschen bekomme, die ich im Ausland treffe. Weil die sind meist sehr viel mehr relaxed, als wir das hier sind. Ja, die Umstände, unter denen sie leben, sind oft viel brutaler als das, was, also jetzt mal ein Beispiel Bangladesch, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber wenn man sich anguckt, wie die das nehmen und mit was für einer Lebensfreude und mit was für einer wunderbaren Art und Weise die Menschen da umgehen miteinander und auch mit mir umgegangen sind, dann kann ich einfach nur sagen, ich kriege diese Ruhe oder diese Relaxedheit eigentlich von den Menschen, mit denen ich im Ausland arbeite.
Und da gibt es dann auch dieses Gefühl, dass man deutlich mehr und öfter Dinge wertschätzt, die man hat, oder?
Genau, absolut. Also dieses, das kann man wirklich sagen, wenn man dann wieder zurückkommt und wie privilegiert wir hier sind und ich hier bin. Wenn ich jetzt gar nicht von wir spreche, aber wenn ich merke einfach, wie privilegiert ich bin, was für ein Glück ich habe, dass ich das kann. Und aber gleichzeitig ist es dann auch so für mich wirklich wichtig zu sagen, ich will nicht das immer nur für mich haben, sondern mir war es bei den Bangladeschis jetzt zum Beispiel ganz wichtig, dass ich nicht nur das erfahren kann, was ich eben in Dhaka erlebt habe, sondern wir haben gesagt, mindestens ein Monat der Probenzeit soll unbedingt in Berlin stattfinden. Und dann haben wir hier einen Probeort gesucht, das Dock 11 hat eine wunderbare Probeorte, in Pankow, das Eden, das heißt nicht nur Eden, das ist wirklich ein Eden. Und da haben die dann alle zusammen gewohnt und dort auch direkt das Probestudio gehabt. Und so waren sie über einen Monat in Berlin und haben sozusagen auch das Leben in Berlin mitbekommen und wie auch andere Gruppen neben ihnen tanzen und proben und wie so die Probensituation hier ist. Und dann haben wir ja auch sehr viel in Deutschland und Europa und auch überhaupt in der Welt herum getourt. Also das ist jetzt für mich einfach wichtig zu sagen, nicht ich will nur das Privileg haben, sondern ich will versuchen, so viel wie möglich auch abzugeben an die Leute, mit denen ich arbeite, weil das verändert sie natürlich auch. Und ich habe mit vielen von Bangladesch noch gute Kontakte und die fragen mich immer wieder, kannst du mir dazu helfen oder kannst du mir da was sagen oder kannst du mir ein Bewerbungsschreiben schreiben oder ich arbeite gerade an dem und dem, was denkst denn du dazu? Also das ist ganz schön, dass es nicht einfach nur so eine Produktion ist und dann ist sie abgespielt und das war's dann, sondern dass man in Kontakt bleibt und ja, also eigentlich, das ist was Schönes, das kann man glaube ich so sagen. Das Schönste ist an diesem Job Freunde, also so Freunde zu machen und nicht einfach nur Arbeitskollegen zu haben, sondern dass es auch Freundschaften werden, die über so eine ganze Strecke, ich will jetzt nicht sagen bis zum Rest meines Lebens, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall jetzt ja schon sehr lang andauern und es ist ganz klar so, einige glaube ich, werde ich auch eine ganze Weile weiterhin nicht verlieren.
Haben Sie denn noch zum Schluss einen großen Lebenstraum, wenn man das so nennen kann, den Sie verwirklichen wollen?
Ich arbeite gerade an sowas, weil ich mich frage, wie soll es eigentlich nach dieser Pandemie, also weiß man ja nicht danach, aber wie soll es eigentlich weitergehen? Und ich habe gedacht, vor der Pandemie war alles schon auch nicht gut. Also das Theater ist immer mehr zur Industrie geworden. wir haben eigentlich, ich habe immer mehr gemerkt bei meinen Gastspielen, dass das auch, die füllen halt ihre, die Intendanten oder die Programmateure, also diejenigen, die die Theater leiten, müssen halt ihre Spielpläne füllen. Und das war alles so sehr unpersönlich. Also es gibt ein paar wenige, da muss ich sagen, das FFT in Düsseldorf ist eins der wenigen Theater, wo ich einfach sagen kann, es geht immer noch mit großer Wärme und so, aber viele, viele Theater sind einfach Fabriken geworden. Und das macht einfach keinen Spaß. Und dann dachte ich, das muss ich nicht machen. Ich habe lang genug gearbeitet unter viel schöneren Bedingungen. Ich will so gar nicht weiterarbeiten. Und habe dann gedacht, jetzt geht's mir vielleicht darum, ich werde jetzt auch bald 60. Also muss man sozusagen eigentlich immer so weiterarbeiten. Und ich habe gedacht, ist es vielleicht sehr schön, wenn ich jetzt anfange, mich mit ganz neuen Künstlern zu umgeben. Das tue ich zum Beispiel gerade. Ich treffe mich fast jeden Tag mit neuen Künstlerinnen, hauptsächlich in Berlin, die ich angeschrieben habe, überhaupt erstmal gefunden habe, angeschrieben habe, fange an, mich mit ihnen zu treffen, um sowas wie einen neuen Pool zu bilden von Menschen, die gern miteinander zusammenarbeiten würden. Das heißt nicht, dass ich da immer die Regisseurin oder die Choreografin sein muss. Die können sich untereinander austauschen. Also eine völlig andere Art und Weise des Arbeitens zu entwickeln, viel mehr horizontal statt diese Hierarchie, also auch vielleicht dieses Freundschaftsding, es können auch gerne radikale Freundschaften werden, aber sozusagen, wie man auf einem anderen, auf einer anderen Ebene auch vielleicht viel mehr selbst bestimmt, dass die ganzen Bestimmungen darüber, dass Kuratoren auswählen, wer spielt, dass die Intendanten und Festivalmacher auswählen, wer spielt, sondern dass wir viel selbstbestimmter arbeiten und dass vielleicht auch das Publikum auswählt, wen sie sehen will und nicht unbedingt die Jury entscheidet, wer das macht. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, über die man nachdenken könnte und sollte übrigens, weil ich glaube, wir haben wirklich einen Riesenbedarf, wie in dem Feld, in dem wir hier arbeiten, Dinge dringend erneuert werden müssen.
Helena Waldmann, Choreografin, Tanzregisseurin, vielen herzlichen Dank Ihnen, dass Sie hier waren und uns ein bisschen was aus Ihrem Tanzleben erzählt haben.
Gern geschehen, es hat mir großen Spaß gemacht.
Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musik hat Moritz Helius ausgewählt. Ich bin Viktoria Merkulova. Danke Ihnen fürs Hören und bis zum nächsten Mal.